Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Ruhe über dem Zürcher Nachthimmel. Wegen dem Vulkanausbruch in Island wird auch der Flughafen Zürich vorübergehend geschlossen. Urteil im Fall Entlisberg. Das Zürcher Bezirksgericht spricht alle 4 ehemaligen Pflegerinnen schuldig. Abschied nach 8 Jahren. Die Winterthurer Stadträte Maya Ingold und Walter Bossert räumen ihr Büro. Und 100 Jahre Kunsthaus Zürich. Eine Diskussionsrunde über Quotendruck und Neupositionierung. Ein Blick aufs Wetter morgen. Meist sonnig und bis zu 17 Grad warm. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Zum ersten Mal in der Geschichte vom Flughafen Zürich stellt er zumindest vorübergehend seinen Betrieb ein. Die Aschewolke vom Vulkan Island, der ausgebrochen ist, erreicht um die Mitternacht nämlich die Schweiz. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat darum entschieden, zum ab 12 Uhr Nacht bis mindestens am Morgen um 9 Uhr den Flugraum über der Schweiz zu sperren. Sabine Meyer.
Es ist eine Premiere für den Flughafen Zürich-Lauten. Zum ersten Mal in seiner über 60-jährigen Geschichte muss er zumachen. Der Marc Rauch, Sprecher vom Flughafen Zürich.
Es ist natürlich eine außerordentliche Situation. So etwas haben wir nicht jeden Tag bei uns am Flughafen. Aber es ist auch nicht eine Situation, um da in Panik zu geraten oder ja, aus dem Häuschen sein, wenn man so will.
Weil Sie sind vorbereitet.
Wir haben Zivilschutzanlage in Kloten mal vorbereitet für diejenigen, die freiwillig dort übernachten wollen und einen Zivilschutz aufboten mit Decken und Lebensmitteln.
Bis jetzt hat aber noch niemand das Interesse angemeldet. Die Hotel um den Flughafen herum sind aber praktisch alle ausgebucht. Heute hat der Flughafen Zürich alles in allem schon über 300 Flüge müssen streichen. Und durch die Schliessung vom Flugraum zwischen Mitternacht und morgen um 9 Uhr sind gerade noch mal ein Haufen Flüge mehr betroffen.
Das heisst, dass Langstreckenverbindungen, vor allem von Nordamerika, aber aus dem asiatischen Raum, dann nicht ankommen.
Wie viele Passagiere davon betroffen sind, kann der Marc Rauch noch nicht abschätzen. Der Vulkanausbruch hat aber nicht nur Konsequenzen für den Flughafen, sondern auch für die Autovermietung und den Zugverkehr. Sie sind heute überrannt worden. Alle Autos sind vermietet und ins Ausland darf man nur noch mit dem Zug, wenn man eine Sitzplatzreservation hat. Die Aschewolke hinterlässt überall Spuren, gesehen tut man sie aber kaum, sagt der Leiter vom Flugwetterdienst bei Meteo Schweiz, Marcel Häfliger.
Also wir dürfen hier nicht irgendein Wetterspektakel erwarten. Die Wolke, die sich hier langsam nähert, die sieht man also nicht vom Boden aus. Das ist etwas, was in der Höhe passiert. Nicht sehr dicht, aber doch dicht genug, dass es eine Gefahr darstellt für die Flügerei.
Wie lange die Wolke noch über der Schweiz hängen bleibt, ist schwierig abzuschätzen. Er geht aber davon aus, dass der Flughafen sogar noch morgen bis am Mittag gesperrt bleiben muss.
Sabine Meyer. Das nächste Mal wird das Bundesamt für Zivilluftfahrt am 8. Uhr heute Abend zusammensitzen, um allenfalls neue Entscheid zu fällen. Viermal schuldig. Die 4 ehemaligen Pflegerinnen vom Zürcher Pflegezentrum Entlisberg sind bei ihren Filmaufnahmen von dementen Patienten auch für das Bezirksgericht Zürich eindeutig zu weit gegangen. Das Gericht hat 2 von ihnen darum wegen Verletzung vor Privatsphäre und die anderen beiden wegen Gehilfenschaft zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Barbara Seiler.
Für den Richter ist klar, das war keine Bagatelle, die sich die 4 Angeklagten da geleistet haben. Wo sie ihre Opfer Blut und die entwürdigenden Situationen mit dem Handy gefilmt haben, haben sie die Intimsphäre von diesen alten, dementen Menschen auf eine schlimme Art verletzt. Sie haben ihre Opfer verhöhnt und einen eklatanten Mangel an Sozialkompetenz an den Tag gelegt, hat der Richter gesagt. Die Empörung über die Vorfälle, der Schock darüber, dass so etwas passieren kann, sei darum berechtigt, hat er gemeint. Grundlage für das Strafmass sei aber nicht die Empörung, sondern das Gesetz, hat er klargestellt. In der Schuld der 4 Anklagten sieht der Richter klare Unterschied. Es war vor allem eine der jungen Frauen, die gefilmt hat. Sie kommt mit 180 Tagessätzen darum klar die höchste Strafe über. Das ist mehr, als der Staatsanwalt verlangt hat. Früher wäre das ein halbes Jahr Gefängnis bedingt gewesen. Die zweite Jungfrau, die nur in einem Fall Kamera geführt hat, bestraft er mit 140 Tagessätzen. Die anderen beiden, die zugeschaut haben und offensichtlich ihren Spass an der Sache hatten, kommen glimpflicher davon. Sie verurteilt den Richter nur wegen Gehilfenschaft. Er stellt aber klar, vor allem die älteste von diesen 4, die die beste Ausbildung hatte, hätte als Vorgesetzte einschreiten und die Vorfälle verhindern. Sie wird darum auch mit 100 Tagessätzen bestraft. Ein Berufsverbot, wie das der Vertreter der Opfer verlangt hat, ist in den Augen des Richters aber nicht nötig. Er glaubt allen vier Anklagten, dass sie ihre Taten bereuen. Und wegen dem Aufruhr in den Medien haben sie für ihre Taten auch schon ohne das Urteil bitter gezahlt. Der Richter ist darum überzeugt, dass die vier jungen Frauen ihre Lektion gelehrt haben. Die Haupttäterin hat schon im Gericht durch ihren Anwalt bekannt gegeben, dass sie das Urteil akzeptiert. Sie hat sich beim Richter und beim Staatsanwalt ausdrücklich für das faire Verfahren und Urteil bedankt. Die Anwälte der anderen drei Anklagten haben es noch offen gelassen, ob sie das Urteil weiterziehen.
Die grossen Gewerkschaften von Zürich verlangen vom 1. Mai-Komitee, dass es sich klar und deutlich von Gewalt distanziert. Der offizielle Slogan «Verlieren wir die Beherrschung» hat für die Gewerkschaften am 1. Mai-Umzug keinen Platz, sagt Christian Lips vom VPOD.
Der findet ja in einem Umfeld statt, wo amigs aufgeheizt ist, wo viele gewaltbereite Elemente nach wie vor rum sind, wie das bei jedem Fußballmatch auch ist. Und von dort her finden wir das Öl ins Feuer gegossen, wenn man mit so einem Spruch da auftauchen tut und die Stimmung mit aufheizen tut.
Die Gewerkschaften fordern darum, dass das Komitee den Spruch am Umzug nicht zeigt. Das Komitee will aber nichts davon wissen und redet von einzelnen Exponenten, die versuchen, gegen die Linke zu spalten. Die Stadt Zürich hat sein Ausgrabungsteam für die Pfahlbausiedlung unter dem Opernhaus-Parking praktisch beieinander. Auf die Stellenausschreibung haben sich 760 Leute gemeldet. Und auch die Suche nach einem Leitungsteam ist weit fortgeschritten, wie Andrea Hohlenstein vom Zürcher Hochbaudepartement auf Anfrage vom Regionaljournal gesagt hat.
Wir sind jetzt dabei, das Team zusammenzustellen. Einen technischen Leiter haben wir unterdessen auch bereits und mit dem wissenschaftlichen Leiter sind wir im Gespräch. Wir haben auch sehr viele Leute, die Grabungserfahrung haben, also mehr als wir zu hoffen gewagt haben. Das heisst, wir sind sehr gut aufgestellt und wir freuen uns auf die Grabungen.
Die Grabungen sollen dann Anfang Mai starten. Bei den Bauarbeiten für das neue Parkhaus Opera ist man auf eine 5000 Jahre alte Pfahlbausiedlung gestossen, die die Stadt jetzt erforschen will. Die Stadt Kloten will ein flächendeckendes Netz ihrer Alterspflege anbieten. Ab Mitte vom nächsten Jahr sollen darum Spitex-Dienst und städtische Pflegeangebote zusammenarbeiten. So können wir für betagte und andere pflegebedürftige Leute schnelle und flexible Lösungen finden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Damit die Idee kann umgesetzt werden, müssen noch der Gemeinderat von Kloten und die Generalversammlung vom Spitex-Verein zustimmen. Der Bündner Eishockey-Profi Andres Ambühl wird ein Zürcher Leu. Er wechselt auf die neue Saison vor amerikanischer Hockey-Liga zu der ZSC Lions. Dort hat der Flügelspieler einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Nach 8 Jahren sagen sie Adieu. So lange haben Maya Ingold und Walter Bossert die Stadt Winterthur mitregiert. Der SP-Stadtrat Walter Bossert zuerst 4 Jahre lang bei der technischen Betrieb und dann beim Bau. Die Maya Ingold von EVP ist 8 Jahre am Sozialdepartement vorgestanden. Sie rutscht in den Nationalrat nach, er geht in die Pension. Unser Winterthurer Korrespondent Peter Fritsche schaut mit Ihnen auf die letzten 8 Jahre zurück.
Das grosse Aufräumen hat schon angefangen in dem Büro von der Maya Ingold und von Walter Bossert. Beide machen es mit einem guten Gefühl.
Das Sozialdepartement war mein Wunschdepartement und das ist es vom ersten bis zum letzten Tag geblieben.
Es war eine Zeit, die für mich außerordentlich spannend war. Es war, ich muss schlichtweg sagen, es ist die beste Arbeitszeit, die ich jemals hatte.
Eine schöne Zeit also, auch wenn es nicht immer eine einfache Zeit war. Beide, der Walter Bossert und Maya Ingold, sind mehr als einmal in der Kritik gestanden. Bei der Maya Ingold sind es höhere Altersheimtarife und Sparübungen gewesen, die für dicke Luft gesorgt haben. Und bei den betroffenen älteren Leuten und ihren Angehörigen hat Maya Ingold keinen guten Ruf gehabt. Das liegt daran, dass sie meistens unpopuläre Entscheidungen müssen mitteilen, sagt sie.
Ich bin jetzt in jedes Sparpaket reingekommen und bin dort bei den meisten Belasteten gewesen, oder? Also Bewohnerinnen und Bewohner von Alterszentren sind, haben es zu den meist belasteten Einwohnerinnen und Einwohner von dieser Stadt gehört, die haben bei so einem Sparprojekt Lasten übernehmen.
Und der Walter Bossert ist zuletzt stark angeschossen worden, wegen der strengen Bauvorschriften, die die Stadt hat für Solardächer in gewissen Gebieten. Dort haben er und sein Baudepartement sich mit den Hausbesitzern können einigermassen einigen. Nicht lösen können, hat der Walter Bossert hingegen das Problem vom über 80-jährigen Immobilienbesitzer Bruno Stefanini und seinen Liegenschaften, die er verlottern lässt.
Es ist wirklich tragisch, was passiert mit all diesen Liegenschaften, zum Teil sehr schönen Liegenschaften, die unter Schutz stehen. Und ich bedauere sehr, dass es nicht möglich war, Herr Stefanini davon zu überzeugen, da eine Lösung zu finden.
Das ist eine der Aufgaben, die jetzt auf Walter Bossert seine Nachfolgerin im Bau wartet, die SP-Stadträtin Pearl Pedagnana. Sehr erfolgreich war Walter Bossert hingegen an der Urne. Alle Volksabstimmungen, die er vertreten hat, sind klar durchgekommen. Sein grösster Erfolg war das Ja zu 84 Millionen Franken für Stadtraum HB. Ein ganzes Paket von Projekten für die Bahnhofsumgebung.
Da glaube ich wirklich, dass das Stadtinnere tiefgreifend wird umkrempelt. Das wird ein anderer Bahnhof sein, ein viel schönerer Bahnhof und einer, der auch viel praktischer ist.
Auch Maya Ingold ist mit allen ihren Abstimmungsvorlagen durchgekommen. Einmal allerdings nur sehr knapp. Dort ist es um eine Kürzung von der AV- und IV-Zusatzleistungen gegangen. Eine Sparvorlage zum Nachteil von Rentnern und Behinderten, die Maya Ingold offensichtlich ohne viel Engagement vertreten hat. Viel lieber hat sie Amix-Projekte vorgestellt, was zum Beispiel um neue Wege gegangen ist, zum Junge ohne Lehrstellen beschäftigen. Und die Art und Weise, wie ihr Sozialdepartement Missbrüche bei der Sozialhilfe aufdeckt, nämlich durch eine effiziente Kontrolle der Dossier, gilt weit über Winterthur hinaus als Vorbild. Beide, Maya Ingold und der Walter Bossert, sind bekannt als ruhige Sachpolitiker. Mit Polemik bringen wir im Sozialwesen keine Mehrheiten an, sagt Maya Ingold. Darum ist auch ihr Tipp an Nachfolger Nicola Galladay, sachlich bleiben und
sich immer im ganzen Spannungsfeld von der sozialpolitischen Diskussion und dem Parteienspektrum zu verorten.
Der Walter Bossert gibt seiner Nachfolgerin, der Pearl Pedagnana, mit auf den Weg. Sie soll sich gut um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Baudepartement kümmern. Er selber wird pensioniert. Zuerst macht er Ferien auf der Kanarischen Insel zusammen mit seiner Frau. Und wie es nachher weitergeht, das sehe ich noch offen, sagt er. Maya Ingold wird Nationalrätin. Sie wechselt also die Seiten von einer Stadtregierung zu denen, die die Gesetze machen, die die Gemeinden am Schluss wieder umsetzen müssen. Bis Ende April heisst es jetzt aber für beide, weiter aufräumen und Abschied feiern.
Ob Workshops für Kinder oder Museumsnacht mit besonderen Aktionen. Die Museen buhlen um ihr Publikum. Auch das Kunsthaus Zürich kämpft gegen den Zuschauerschwund. Wie hat sich der Museumsbetrieb verändert und wo steuert er hin? Das ist das Thema in einer Diskussionsrunde, hier bei uns in knapp 2 Minuten. Das ist das Regionaljournal Zürich Schaffhausen auf DRS1 in 14 Minuten. Ist es 6. 100 Jahre Kunsthaus Zürich. Das Regionaljournal geht diese Woche jeden Abend ins Museum. Museen müssen heute mehr bieten als nur schöne Bilder. Im Zürcher Kunsthaus gibt es zum Beispiel die lange Nacht der Museen. Es gibt Workshops für Kinder und besondere Audioguides für Jugendliche. Wir buhlen im Konkurrenzkampf um Besucher. Cordelia Fankhauser hat sich mit der DRS2 Kulturredaktorin Barbara Basting und dem Kommunikationschef vom Kunsthaus, Björn Quellenberg, über die neuen Entwicklungen, über Ranglisten und Quoten unterhalten.
Der Vizedirektor vom Zürcher Kunsthaus, Christian Klemm, hat im Gespräch bei uns gesagt, früher noch seien die Museen leer gewesen, aber das hat überhaupt niemand gestört. Heute liest man immer wieder von Besucherzahlen, man liest von einem gewissen Quotendruck, den Museen heute haben. Barbara Basting, Björn Quellenberg. Wann hätten die Diskussion überhaupt angefangen?
Ich würde sagen, das ist eine Sache, die in den 80er, 90er Jahren entstanden ist. Und es hat natürlich auch zu tun mit einer Legitimationsdiskussion. Also warum soll die Öffentlichkeit Kunst finanzieren, wenn sie nichts dafür geboten bekommt oder wenn diese Kunsttempel, die einstmaligen Kunsttempel, wenn die leer stehen?
Es hat in den letzten Jahrzehnten eine Vervielfältigung der Museen gegeben. Das heißt, es gibt eine verstärkte Nischenbildung und es gibt auch eine verstärkte Konkurrenz zwischen den einzelnen Häusern. Also auf einmal wird das Thema Quote und finanzieller Return quasi auf dieses verbreitete Angebot doch immer wichtiger.
Mit dem Quotendruck liest man auch immer mehr so vom Ranking der Museen, dass sich Museen positionieren müssen. Man redet von Spitzenplätzen in der Museumslandschaft. Wo positioniert sich da eigentlich das Zürcher Kunsthaus?
Ja, wenn Sie mich so anschauen und fragen, dann würde ich sagen, es ist sicher in einem internationalen Vergleich in einem guten Mittelfeld. Es ist vielleicht nicht eines der internationalen Tophäuser, dafür hat die Sammlung vielleicht ein bisschen zu wenig Breite. Also ich sage jetzt Tophäuser wie Louvre, Metropolitan Museum, Tate, Modern, Eremitage, also diese ganz großen Häuser. Aber wie gesagt, in einem guten Mittelfeld.
Jetzt ist ja die Sammlung das eine, das Drumherum ist das andere. Heute müssen die Museen ja auch einen tollen Shop bieten, sie müssen einen super Kaffee bieten, sie müssen spannende Architektur bieten. Kommt das Zürcher Kunsthaus nicht auch ein bisschen unter Druck?
Nein, das Kunsthaus kommt nicht unter Druck, weil wir schon seit 50 Jahren im Grunde eine breite Palette innerhalb des Hauses anbieten. Wir haben schon sehr früh ein Café gehabt, in den 50er Jahren ein Restaurant mitbekommen zum neuen Ausstellungsflügel. Und auch die Verschränkung mit Shop oder mit Bibliothek hat bei uns fast Tradition. Das ist für uns nicht neu und wir wollen das auch in Zukunft mit der Erweiterung des Kunsthauses durchaus beibehalten oder noch ausbauen.
Stichwort Erweiterungsbau. Jetzt sind die Museen in letzter Zeit ja immer mehr auch richtige Attraktionen für Touristen geworden. Ich denke an Bilbao, das Guggenheim-Museum oder auch in der Schweiz naheliegend das Bayerl-Museum in Riechen. Barbara Basting, Björn Quellenberg. Erhofft man sich jetzt mit dem Erweiterungsbau vom Zürcher Kunsthaus auch, dass das Museum könnte so ein Magnet für Touristen werden?
Also das Kunsthaus ist jetzt schon in den Reiseführern immer präsent. Es ist sicher so, dass die Stadt Zürich oder Zürich Tourismus mit den Museen noch viel besser werben kann für Zürich. Das Kunsthaus versucht sicher durch die großen Ausstellungen, die auch überregional eine Bedeutung haben, ein Publikum von außerhalb anzuziehen. Aber man darf nicht vergessen, wir sind ein Museum, getragen von der Zürcher Kunstgesellschaft mit 20.000 aus Zürich stammenden Mitgliedern. Und wir machen also ein Programm mit einer Sammlung und einem Angebot, vor allen Dingen auch für Zürcherinnen und Zürcher.
Trotzdem, Frau Basting, Sie haben vielleicht einen internationaleren Blick als ich. Kunsthaus Erweiterungsbau, könnte das wirklich ein grosses Anziehungsprodukt sein für Zürich?
Na, ich denke, das ist eine zweischneidige Sache, denn wie Björn Quellenberg das vorhin schon gesagt hat, man steht natürlich in einem großen internationalen Wettbewerb. Es entstehen überall prestigiöse Neubauten. Und das Projekt ist ja so wie es sich jetzt präsentiert, eigentlich nicht darauf angelegt, so ein Glamour-Projekt zu sein, wie zum Beispiel Bilbao. Das ist eigentlich wirklich eher eine relativ nüchterne Sache. Es ist einfach klar, wenn ein Haus neu eröffnet wird, dann ist es ein zusätzlicher Attraktionspunkt. Aber das ist natürlich ein Effekt, der sich auch mit der Zeit relativ schnell erschöpft, wenn dann das Programm nicht entsprechend ist. Also das ist ja mittlerweile eigentlich auch eine relativ bekannte Tatsache. Es muss dann auch der Inhalt stimmen.
Ich höre bei allem ein bisschen raus, dass es eigentlich darum geht, heute ein Museum offen zu gestalten, dass es ein Museum einladend sein soll für ein breites Publikum. Geht es darum primär auch um wirtschaftliche Aspekte oder geht es wirklich darum um Kunstvermittlung?
Ich denke, es ist eine Reaktion auf die sich wandelnde Gesellschaft. Da gibt's Generationen, die das Museum stark frequentieren und dann gibt's anzahlmäßig weniger Junge, die an dieses Format schon gewöhnt sind. Da muss man extrem dieses Angebot intensivieren, was wir auch in den letzten Jahren schon tun.
Also ich würde schon als Anspruch formulieren, dass eine Institution, die ja zu doch sehr erklecklichen Graden von öffentlichen Mitteln getragen wird, dass da eben diese Vermittlungsaufgaben einerseits sehr wichtig sind und dass man sich natürlich auch Gedanken darüber macht, was Kunst, was Bilder für diese Gesellschaft bedeuten. Und ich denke da, das könnte ich mir als eine sehr wichtige Aufgabe für die Zukunft des Kunsthauses vorstellen.
Wenn wir noch einen Blick in die Weiterzukunft werfen, Zukunft vom Museum, was haben Sie den Eindruck, wird das Museum vielleicht eher wieder zurück zum beschaulichen Ort, wo es einmal war? Oder wird die Öffnung noch weitergehen? Wird das Museum noch mehr ein Treffpunkt, ein Event holen?
Ich kann mir vorstellen, dass beides passiert. Also einerseits leben wir in einer sehr unruhigen Welt und ich denke, es gibt Menschen, die Ruhepunkte suchen und so ein Museum, wo man mal in einen Saal geht, sich auf eine Bank setzt vor ein Bild und das in Ruhe anschaut, das kann eine sehr wohltuende Wirkung haben. Das kann auch sein, dass es noch stärker wiederentdeckt wird. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen kann und denken kann, die Leute kommen dann schon irgendwie, man wird weiterhin diese Vermittlungsangebote, diese verschiedenen Öffnungsbemühungen in verschiedene Richtungen weiterhin betreiben müssen. Und ich denke, man muss da auch diesen Spagat weiterhin versuchen, ne?
Bin ich absolut einverstanden und ich sehe vor allen Dingen in der Vermittlung, dass die Interaktivität immer mehr zunimmt, gefordert wird, dass die elektronischen Medien einbezogen werden und dass es nicht mehr nur einen Weg gibt des dozierenden Vermittelns, wo drumherum immer doch eine gewisse Ruhe ist, sondern dass man sich öffnet für den Input der Zuhörer, der Workshop-Teilnehmer und das allein sorgt für eine gewisse Lebendigkeit in den Museen und da will auch niemand mehr von weg.
Der Björn Kellenberg, Kommunikationsleiter vom Kunsthaus Zürich und der RS2 Kulturredaktorin Barbara Basting im Gespräch mit der Cordelia Fankhauser. Das Kunsthaus feiert morgen sein 100-Jahr-Jubiläum mit einem Tag vor offener Tür, wo es zum Beispiel Vorträge zur Geschichte oder einen Blick hinter die Kulissen gibt. Alles rund um 100 Jahre Kunsthaus Zürich finden Sie auch bei uns im Internet auf regionaljournal.ch. Und das Kunsthaus ist auch am Sonntag nochmal bei uns ein Thema.
Der Regionaljournal Wochengast. Diesen Sonntag ist es der Christoph Becker, Direktor vom Kunsthaus Zürich. Genau vor 100 Jahren ist das Kunsthaus aufgegangen. Zurzeit ist eine nächste Erweiterung in Planung. Merkt man im Kunsthaus sein Alter an? Was macht das Museum gegen den Besucherschwund? Und warum ist der Erweiterungsbau so wichtig? Wir fragen, der Christoph Becker gibt Antwort. Im Regionaljournal Zürich Schaffhausen am Sonntagabend um 5:30 Uhr, hier auf DRS1.
Es ist 4:06 Uhr.
Regional Diagonal die Woche quer durch die Schweiz. Morgen Mittag mit diesen Themen. 30 Jahre nach der Grünen 80. Die grosse Basler Gartenausstellung war nicht nur schön und lustig, sondern punkto Umwelt und Bio der Zeit auch voraus. Ein Patron, der aus Arbeiter Verwaltungsrat gemacht hat. Der Ernst Pfenniger, Chef der Luzerner Bürstenfabrik Trisa, ist diese Woche gestorben. Er hat mit sozialen Ideen die Firma fast 50 Jahre lang geprägt. Und ein Genfer Nationalrat ist aus Neugier für ein Jahr auf Bern gezügelt und macht sich nach ersten Erfahrungen Sorgen über den Zusammenhalt vom Land. Nicht zuletzt wegen dem Schweizerdeutsch. Regional Diagonal, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1.
Die Wolken vom isländischen Vulkan sollten uns die Nacht erreichen. Ob sich das auch aufs Wetter auswirkt, die Prognose hat Felix Blumer von SF Meteo.
Zuerst ist es jetzt noch oft bewölkt. Im Verlauf des Abends lösen sich dann aber die Wolken doch mehr und mehr auf und in der Nacht ist es mindestens teilweise klar. Und damit kühlt es natürlich dann auch ab. Morgen Morgen früh liegen die Tiefstwerte so bei rund 3 Grad und das heisst, in den Mulden gibt es wieder Bodenfrost. Den Flussläufen entlang erwarten wir morgen auch ein paar Nebelfelder, sonst ist es dann aber oft sonnig. Und am Nachmittag gibt es wirklich höchstens harmlose Quellwolken über dem Oberland. Die Höchsttemperaturen liegen morgen so im Bereich von 17 Grad. Am Sonntag ist es zuerst wieder ziemlich sonnig, ab Mittag bildet sich dann aber doch ein paar Quellwolken. Sie bringen aber höchstens im Oberland mit Bächen und einzelnen Schauern. Das heisst also, für den Kinderumzug müsste es trocken sein. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntagnachmittag am Limmatgäbe bei 19 Grad. Am Montag ist es Zürich 6 Leute. Am Morgen dürfte es dichtere Wolken haben, vielleicht sogar einen einzelnen Regentropfen. Am Nachmittag gibt es dann aber längere sonnige Abschnitte und vielleicht im Oberland und im Schaffhausischen noch grössere Quellwolken und einen einzelnen Schauer.
Zum Schluss von dieser Sendung hier nochmal die wichtigsten Themen vom Tag in Übersicht. Zum ersten Mal in seiner Geschichte muss der Flughafen Zürich seinen Betrieb vorübergehend einstellen. Grund ist der Vulkanstaub, der in Nacht auf die Schweiz erreichen sollte und darum der Luftraum ab Mitternacht gesperrt wird. Das Flugverbot gilt vorerst bis am Morgen um 9 Uhr. Für den Flughafen bedeutet das, dass in dieser Zeit kein Flugzeug starten oder landen können. Die Fluggesellschaften müssen Passagiere umbuchen.
Das Bezirksgericht Zürich hat die vier ehemaligen Pflegerinnen vom Zürcher Pflegezentrum Entlisberg alle schuldig gesprochen. Das Gericht hat zwei von ihnen wegen Verletzung vor Privatsphäre, die anderen beiden wegen Gehilfenschaft zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Zum Teil hat das Gericht auch Bussen gesprochen. Die vier jungen Frauen haben demente Patienten mit dem Handy gefilmt und sich über sie lustig gemacht. Jetzt hagelt es wegen dem Slogan vom Zürcher 1. Mai-Komitee auch Kritik von den grossen Gewerkschaften. Sie verlangen, dass der Ausspruch «Verlieren wir die Beherrschung» am Umzug nicht gebraucht wird. Das Organisationskomitee will davon aber nichts wissen. Die Stadt Zürich hat sein Ausgrabungsteam für die Pfahlbausiedlung unter dem Opernhausparking praktisch beieinander. Auf die Stellenausschreibung haben sich 760 Leute gemeldet. Und auch das Leitungsteam steht mehr oder weniger schon fest, wie das Zürcher Hochbaudepartement auf Anfrage vom Regionalnational gesagt hat. Die Grabungen nach einer über 5000 Jahre alten Pfahlbausiedlung sollen Anfang Mai starten. Das war das Regionaljournal Zürich Schaffhausen an dem Freitagabend. Verantwortlich für die Ausgabe ist Hans-Peter Kühnzi. Am Mikrofon war Dorothea Simeon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.